Hallo Breaking Bad Freunde, willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin Podcast. Ich bin Karim und keine Sorge, ich spreche das Intro zwar ein, aber Jana kommt gleich natürlich noch dazu. Heute haben wir nämlich jeder wieder eine sehr, sehr interessante Studie rausgesucht. Es geht um das Thema Ernährung von Hunden und Katzen. Außerdem haben wir noch einen Zusatz zu letzter Woche, da hat uns eine Zuhörerin geschrieben. Und bevor ich mich jetzt hier verquatsche, legen wir einfach los. Viel Spaß!
Karim.
Hallo Jana. Was geht mit deinen Hörnchen?
Meine Hörnchen, sie werden immer mehr. Ich kenne das Maß nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Aber noch kriege ich es alles hin mit tatkräftiger Unterstützung von Familie und Freunden. Ja, das ist alles machbar.
Aber du hast jetzt drei Hörnchen bei dir, oder?
Ja, der Trend geht dann zum Dritthörnchen.
Dann erzähl uns doch mal was über das Dritthörnchen.
Das Dritthörnchen kam vor 2 oder 3 Tagen mittlerweile. Gleiche Vorgeschichte wie die anderen. Ein Findling, Rückführungsversuch zur Mutter hat nicht funktioniert. Die kam halt einfach nicht, um es zu holen. Und dann wurde es zu mir gebracht. Und der ist ganz fit.
Das ist aber traurig.
Ja, das ist traurig. Oder? Das ist aber so die typische Vorgeschichte.
Ah, okay.
Also, ne, wenn die halt irgendwie, sobald die ein bisschen mobiler sind, nicht mehr ganz nackt und blind, also der hatte gerade so die Augen offen, und anfangen so rumzuklettern und agil zu werden, wenn die dann aus dem Kobel stürzen und die Mutter aus irgendeinem Grund glaubt, dass es keinen Zweck mehr hat, den wieder einzusammeln, dann, ja, bleiben sie halt liegen.
Gerade so Auge offen, die Mutter denkt sich, ah ja, passt schon, das kriegt er schon hin.
Vielleicht hat es auch geschubst. So, jetzt gehen wir gucken, was draußen ist. und dann, wenn sie Glück haben, sammelt sie jemand auf und meldet sich. Und dann, genau. Und der hat, das ist jetzt das zweite Hörnchen, was gar keine Vorschäden hat. Und bis jetzt entwickelt er sich richtig gut. Der ist unglaublich geschwätzig. Du meine Güte. So ein gesprächiges Tier. Der erzählt den ganzen, eigentlich schlafen die ja nur, ne, in dem Alter, solange man sie nicht zum Trinken aufweckt. Aber der ist in einer Tour am Plappern. Ziemlich niedlich auch.
Ist das dann so wie mit Babys, dass du dann so zurückredest? Oder was macht man dann? Oder hört man sich das nur an und sagt?
Ich höre mir das an. Wenn es zu viel wird, gucke ich mal nach, ob alles in Ordnung ist, ob es irgendwie wärmer oder kälter braucht oder irgendwas. Okay. Aber ansonsten höre ich mir das Gequietsche halt an.
Okay, und was sagen die anderen Hörnchen zu dem Gequietsche? Also antworten die dann?
Nee, also im Moment habe ich den nur im gleichen Raum mit einem anderen Hörnchen. Morgen kommt der ist ungefähr gleich alt zu dem kleineren. Der ist nur gerade nicht hier, den habe ich ausgelagert in die Zweitpflegestelle.
Das ist dann deine
Hörnchen
Eltern,
ist bei Oma.
Oder?
Ja.
Ah, Oma.
Nee, also ja, meine Eltern quasi, meine Mutter. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach so, der große Emil ist hier und der fand es am Anfang ganz interessant und jetzt aber irgendwie nicht mal so richtig spannend. Der schnuppert da kurz dran und denkt sich, nö, noch zu klein, springt noch nicht durch die Gegend, kann ich nichts mit anfangen.
Ja. Emil, cooler Name.
Ja, wir cool. Jetzt Fridolin, ja. Emil, Nemo und der Kleine heißt jetzt Beppo.
Beppo. Ist Beppo italienisch oder?
Kann gut sein. Ich hab's aus Momo. Beppo, der Straßenfeger.
Ah, Momo ist dieser Ende-Roman
mit den grauen Männern, die Zeit stehlen.
Hey, können wir mal ganz kurz festhalten, dass diese ganzen Ende-Geschichten wahnsinnig depressiv sind? Weil
echt?
Irgendwie, oder? Momo ist auch, das ist so ein Kind, das irgendwie so ein bisschen besonders ist und irgendwie alles so von außen betrachtet. Und dann gibt es diesen super deprimierenden Blick auf Arbeitsalltag der kapitalistischen Welt. Und so bei, es ist nicht die unendliche Geschichte, ist das nicht auch Ende?
Ja, aber die kenne ich nicht.
Ja, das ist auch super deprimierend, oder?
Aber es gibt doch schon auch die gegenteiligen Figuren und Positionen. Also
ja, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass diese ganzen, also für Kinder oder so Young Adult Romane, finde ich das, also ich weiß nicht, das ist super düster irgendwie alles.
Das ist mir jetzt noch nicht aktiv aufgefallen, aber es ist auch sehr lange her, dass ich das gelesen habe. Okay, kleiner Exkurs.
Genau, kommen wir zu was anderem. Ich muss mal ganz kurz mein Handy holen. Ich habe nämlich eine bei Instagram eine Zuschrift zur letzten Folge zu einem ganz anderen Thema bekommen. Sekunde. So, und zwar hat uns geschrieben die, wo ist sie? Die Zuhörerin Lisa. Hallo Lisa, vielen Dank für deine Zuschrift. Also, sie hat uns was zu Klitorisknochen geschrieben. Mhm. Wir hatten ja letztes Mal über Klitorisknochen von Eichhörnchen geredet.
Ja.
Und ich lese einfach mal vor. Und zwar waren Klitorisknochen in der Literatur wohl auch bei Waschbären beschrieben. Mhm. Professor Dr. Vollmer vom AKW Gießen hat im Rahmen seiner Untersuchung zu Plazentationsnarben, mit Klammern auch interessant, bei über 50 weiblichen Waschbären nach den Knochen gesucht und ist nicht fündig geworden. Er hält sie für einen Mythos oder sehr, sehr, sehr selten vorkommt. Vielleicht ist es beim Eichhörnchen ähnlich, aber das weiß ich nicht. Viele liebe Grüße, Lisa. Vielen Dank, Lisa, für diese Zuschrift. Und ich finde das total interessant, dass gerade bei Wildtieren es ja die Datenlage ja häufig limitiert ist und dann so Einzelsachen so anekdotisch fortgetragen werden und dann irgendwann ne, so in Lehrbücher übergehen, obwohl die Evidenz dahinter echt krass niedrig ist. Mhm. Und das, fällt mir gerade auf, ist die perfekte Überleitung zu meinem Thema. Kann ich einfach schon mal anfangen?
Ich muss aber kurz was zu sagen.
Okay, hau rein.
Wir merken uns die Überleitung.
Ja.
Also, ich habe das... Also in dem Buch, was ich habe, wo ich das gelesen habe, da ist tatsächlich eine Abbildung drin. Also da, die haben einen Penisknochen und einen Klitorisknochen isoliert fotografiert. Ob das jetzt ein Zufallsbefund von einem Einzeltier war, kann ich darüber natürlich nicht nachprüfen. Ich kann es auch hier nicht nachprüfen, weil ich seltsamerweise irgendwie, seit ich Hörnchen habe, nur männliche Hörnchen habe. aber natürlich ist es irgendwie, ja, klar, wer untersucht standardmäßig tote Eichhörnchen auf ihre Klitorisknochen?
Ja.
Nicht so ganz gesichert wahrscheinlich die Information. Vielleicht kann ich dann noch mal was zu raussuchen.
Ja, ich meine, wenn es ein Foto davon gibt, dann ist ja schon, also ist schon mal mehr Beleg als, ja, das gibt es schon.
Punkt. Ja, finde ich auch. Ja. Okay, und jetzt sliden wir in dein Thema rein.
Ich hab die Überleitung vergessen.
Naja, die Datenlage ist bei Wildtieren nicht
so sicher. Genau, die Datenlage, das war's. Und
aus anekdotischen Geschichten werden Wahrheiten, die man so hinnimmt.
Perfekt, ja, es ist, hier sind Profis am Werk, ihr merkt das. Also, Datenlage zu Rohdiäten. Hintergrund, ich habe vor einiger Zeit ein Video zum Thema Barf gemacht.
Und
Barf ist ja Rohfütterung für Hunde im Prinzip. Und das, was ich da in dem Video gesagt habe, ist, wenn ich es ganz runterbreche, es bietet keinerlei Vorteile gegenüber einer normal durcherhitzten, kommerziell verfügbaren Diät, aber potenziell sehr, sehr viele Nachteile, nämlich, dass rohes Fleisch einfach super vorsichtig gehandelt werden muss, weil es einfach alles an Keimen irgendwie darauf wächst und anzieht. Mhm. Und dass es schnell zu Mangelversorgung kommen kann, weil du alles genau wiegen musst und genau wissen musst, was in dem jeweiligen Rohprodukt auch drin ist. Und
oder Überversorgung.
Oder Überversorgung, richtig. Mhm. Und im Endeffekt ist es extrem, extrem viel Aufwand und im allerbesten Fall, wenn man maximalen Aufwand betreibt und alles perfekt hinbekommt, ist es genauso gut wie das, was ich einfach im Laden kaufen kann. Mhm. So, das ist so das Fazit der, das ist der aktuelle wissenschaftliche Stand zu diesem Thema, den ich da wiedergegeben habe. Mhm. Was dazu geführt hat, dass das mit Sicherheit eins der Videos ist, wo ich den meisten Shit für bekomme.
Komisch.
Merkwürdig, ne? Weil Ernährung bei Menschen, bei Tieren generell ein sehr emotional behaftetes Thema ist. Mhm. Und die Leute rasten aus. finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm, weil ich, weil auch sehr viel interessante Diskussion bei ist. Aber es führt so ein bisschen dazu, weil da so viele Kommentare drunter sind, dass in meiner Wahrnehmung Rohdiäten ein Riesenthema sind. Mhm. Und das quasi so ein Ding ist, jeder füttert roh oder macht das irgendwie teilweise oder hat das schon mal probiert. Und ich habe überhaupt keine Zahlen dazu gehabt, ob das eigentlich stimmt. Mhm. Also wie populär sind Rohdiäten für Hunde und Katzen eigentlich? So. Hast du eine Idee, wie, kannst mal raten, wie viel Prozent, also es gibt eine Untersuchung, Forschergruppe aus Kanada und Neuseeland, und die haben untersucht über einen Fragebogen, wie viele Leute barfen. Und das Ganze englischsprachig in, ich habe es mir aufgeschrieben, Kanada, Australien, Neuseeland, UK und den USA. 3.673 Teilnehmer. So, jetzt rat mal, wie viele Leute davon barfen, und zwar bei Hunden und bei Katzen getrennt und exklusiv oder teilweise.
Mhm. Okay, also ich hatte es mir gerade für Deutschland überlegt und da hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine Zahl von 10% oder so erwartet. Ich würde für die Länder, die du genannt hast, jetzt sogar noch weniger erwarten.
Mhm.
Und bei Katzen noch mal weniger.
Mhm.
Also keine Ahnung, lass es bei Katzen 1-2% sein oder so.
Okay. Und das, du meinst exklusiv barfen oder teilbarfen?
Naja, gut, teilbarfen wahrscheinlich schon dann noch ein paar, noch ein bisschen mehr. Was heißt teilbarfen? Wenn die malen ein Hackfleisch kriegen oder wie? Ja, dann ja, ist es natürlich genau. Viel mehr.
Also wenn ein Teil der Ernährung roh ist.
Ja, dann ist es sicherlich irgendwie vielleicht sogar ein Viertel oder so.
Okay. Gut, spulen wir mal zurück. Das, was diese Forschergruppe gemacht hat, ist sich erstmal die vorhandene Literatur angeschaut, und um dann mit dem eigenen Fragebogen darauf aufzubauen. Und das Ganze ist aus diesem Jahr, wir haben das für euch verlinkt, super interessant, also ganz aktuelle Forschung. In den bisherigen Untersuchungen war tatsächlich die konventionelle, also das erhitzte Tierfutter, die überwiegende Mehrheit.
Mhm.
Und jetzt haben die diesen Fragebogen veröffentlicht. Wie gesagt, 3.673 Teilnehmer, das ist gar nicht so wenig. Und es sind immer noch 79% bei Hunden und 90% bei Katzen, die kommerzielles Hundefutter bekommen.
Mhm.
So, der Witz ist aber, ausschließlich dieses erhitzte konventionelle Futter, so, ausschließlich sind nur 13% der Hunde und 32% der Katzen.
Mhm.
Alle anderen bekommen zumindest teilweise Rohdiäten, beziehungsweise irgendwas Hausgekochtes.
Mhm.
Rohdiäten exklusiv, also so die hardcore puren Barfer, sind aber, da lagst du ganz richtig, tatsächlich nur knapp 9% bei Hunden und 6% bei Katzen.
Mhm.
Ja. Das finde ich total interessant, weil das mein Bild nicht ganz ändert, das ich aufgrund der Kommentare hatte, aber es verlagert es so ein bisschen, weil Barfen anscheinend nicht nur kein so religiös durchexerziertes Alleinding ist, aber ganz, ganz viele Leute teilbarfen oder mal hier irgendwie was Rohes geben oder mal da einen rohen Snack oder so und das wahnsinnig verbreitet ist.
Mhm.
Ich finde, für uns Tierärztinnen und Tierärzte bedeutet das, dass wir dann noch mehr aufklären müssen, dass wir den Leuten halt sagen müssen, hey, wenn ihr eurem Hund Hack gebt, rohes, dann kann das das und das Problem haben und wenn ihr das schon machen müsst, dann, oder wenn ihr glaubt, das machen zu müssen, dann sorgt wenigstens dafür, dass es hygienisch einwandfrei ist, indem ihr das und das macht. So. Und ich glaube, dass unsere Aufklärungspflicht da einfach durch diese Studie belegt viel höher ist, als es im Moment getan wird.
Ja, okay. Also da würden mir spontan zwei Sachen zu einfallen. Zum einen würde ich denken, okay, was ist das für ein Begriff? Der ist ja jetzt nicht irgendwie allgemein verständlich von Teilbarfen. Und was verstehen die Leute darunter und was wird damit reingesetzt? Also ich glaube, dass es sehr normal ist, dass mal für die eigenen Haustiere gekocht wird. Auch aus einem Verständnis von sich kümmern und dass das dann mit Sicherheit dann auch reingezählt wird und eben vielleicht gar nicht so den großen Anteil ausmacht. Zudem würde mir einfallen, dass gerade mit diesen, also ja, die Hygiene ist natürlich eine andere Geschichte, aber auch mit diesen Mangelversorgungen, das ist in dem Moment dann ja ausgeschaltet, weil du ja die Versorgung nicht irgendwie stündlich oder pro Fütterung erhalten musst und perfekt austarieren musst, sondern irgendwie, weiß ich nicht, über einen Zeitraum von einer Woche und zwei Wochen das Ganze stimmen muss. Und da sind dann ja quasi die Leute, die teilbarfen, wenn wir es jetzt so nennen wollen, schon mit rausgenommen.
Mhm. Ja, klar, je mehr konventionelles Futter du fütterst, desto eher ist die korrekte Versorgung mit den Nährstoffen sichergestellt. Ich glaube, Das, was ich meine, ist also so ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis. Der Hund hat Durchfall, intermittierend Durchfall, irgendwie, ja, der hat eigentlich nichts, hat wahrscheinlich irgendwie eine falsche Blume geschnuppert und man weiß es nicht genau. Dann ist so das Standardding, ja, machen Sie mal ein bisschen Schonkost und dann ist gut. Und Schonkost bedeutet irgendwie aus irgendeinem Grund immer Reis und Hühnchen. Mhm. Und das, ich glaube, es ist schon wichtig, dann den Leuten, so einem Patientenbesitzer zu sagen, hier nutzt am besten gekochtes Hühnchen und macht das irgendwie jetzt nicht, bratet das nicht in der Pfanne oder gebt es roh oder so. Und ich glaube, dass das nicht jedem klar ist und dass man das auf jeden Fall deutlich kommunizieren muss, wie man sowas am besten macht, wenn man denn selber kochen möchte. Ich verstehe natürlich so den, das, was du ansprichst, diesen emotionalen Aspekt dahinter, dass man sich kümmern möchte, dass man, man steht dann da, man macht den Reis, man macht das Hühnchen. Ich sehe das aber bei meinen Eltern. Das ist dann für die so, oh, jetzt haben wir was für den Hund getan, weil man sonst nichts tun kann bei diesem komischen intermittierenden Durchfallding. Und ne, also ich verstehe ja die Emotion dahinter, aber ich glaube, es ist wichtig, da zu sagen, was man beachten muss. Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ausreichend gemacht wird in der Praxis.
Also ich meine, ich kann nur aus den Erfahrungen sprechen, die ich mache. Da wird es auf jeden Fall so kommuniziert, dass es
ja.
Okay. Kocht, gut abgekocht und dann kann man auch noch die Brühe verfüttern, ne, dass sie mehr trinken und so weiter. Klar, also ich kenne es so, dass es, aber das ist jetzt natürlich ein subjektiver Erfahrungsbericht.
Ja, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, weil es anders ist als das, was ich wahrnehme, weil bei dem Tierarzt von meinen Eltern, der sagt nie irgendwas dazu. Mhm. Klar, denkt er sich vielleicht, ah, die Leute wissen das oder der Sohn ist Tierarzt, das weiß der und dann so, aber naja. Ich habe noch einen anderen Punkt zu dieser Studie. Es gibt einen potenziellen Bias, den ich auf der Seite von Skeptvet gefunden habe zu dieser Studie. Und zwar, wenn man sich das anguckt, im Paper steht da drin, dass sie die Umfrage über soziale Netzwerke geteilt haben.
Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Wenn man genau guckt, was verstehen die unter soziale Netzwerke? Facebook. Und zwar exklusiv Facebook. Und dort in Gruppen von Hundebesitzern. Da spricht man natürlich eine sehr, sehr spitze Zielgruppe an, meiner Meinung nach.
Ja.
Oder?
Ja. Und auf jeden Fall. Wer in Facebook in eine Hundegruppe eintritt, identifiziert sich schon mal viel mehr mit seiner Rolle als Haustierhalter als der 0815-Mitbürger, der halt irgendwie zufällig einen Hund hat.
Ja, und also das ist jetzt vielleicht mein gebiaster Blickwinkel, aber Leute, die in Facebook-Hundegruppen sind, sind über 45 und halt extrem in ihren Meinungen.
Ja, ich weiß, du liebst Facebook, Karin.
Ja, ich liebe Facebook. Das Facebook-Bashing hört aber noch nicht auf, weil ich habe mal geguckt, wo der Traffic auf meinem Barf-Video herkommt und der kommt tatsächlich sehr viel aus Facebook-Gruppen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sehr aktiven Befürworter von Rohdiäten in dieser Studie überrepräsentiert sind, weil über Facebook rekrutiert wurde.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Was für mich persönlich, also einerseits müsste man das weiter erforschen und nochmal nachgucken und diesen Fragebogen vielleicht mal woanders teilen, irgendwie über Tierärzte verteilen oder so.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Oder?
Problem ist dabei nur, die Leute, die überproportional oft zum Tierarzt gehen, sind auch die, die sich mehr mit ihrem Haustier beschäftigen und die dann vielleicht auch eher dazu neigen, eine individuelle Fütterung zu fahren, statt eben die standardkommerziellen Diäten. Die Leute, die halt einfach ihr Haustier nebenher laufen haben und nur zum Tierarzt gehen, wenn es unbedingt sein muss, die greifst du damit auch nicht ab.
Was mit Impfung? Oder hat man dann, also wenn du es bei einer Impfung rausgibst, oder hast du dann tatsächlich auch
wieder
die Leute,
die halt impfen? Das stimmt, aber da musst du die Studie wirklich sehr lange laufen lassen, dass du die Leute, die einmal im Jahr kommen, mit reinpackst.
Ja.
Also, ja, ich sehe das auch so. Ich verstehe aber die Schwierigkeit von den Studienmachern.
Ja, total. Für ein Studiendesign ist es natürlich super komfortabel, wenn du es einfach in eine Facebook-Gruppe streust und dann das irgendwie von sich weitergetragen wird.
Und 3000 Rückmeldungen ist ja schon auch eine gute Nummer. Also, damit kannst du ja
mega
was anfangen.
Hätte ich mich auch gefreut, wäre das meine Studie gewesen.
Ja.
Naja, gut. Also, ich schließe das Rohdiäten teilweise so halb populär sind, hoffentlich vielleicht mit etwas Glück nicht so populär, wie diese Studie es wiedergibt. Ja.
Ja. Ich kann da direkt dran anschließen mit meinem Thema.
Noch eine Überleitung.
Ja. Wahnsinn. Ich habe mir so überlegt, ja, also, nee, andersrum. Ich habe ein neues Journal gefunden, was ich eigentlich ganz schön finde. Und zwar sind die nicht so super hochgradig wissenschaftlich aufgemacht, aber die haben endlich mal ein Artikeldesign, wo man die Sachen auch lesen kann. Ach, du meine Güte. Wissenschaft. Das war überfällig.
Wirklich.
Und die haben sich angeschaut, was denn die Unterschiede zwischen Trocken- und Nassfutter sind, wenn man denn kommerziell...
Was für ein Journal ist das denn?
IVIS heißt es. Veterinary IVIS. Focus.
Okay.
Ich stell's in die Shownotes.
Cool, perfekt, danke.
Ja. Die machen immer so Themenausgaben, das heißt, es ist nicht so eine wild zusammengewürfelte, nicht so ein wild zusammengewürfeltes Artikelsammelsurium, sondern eben die eine Ausgabe geht nur über Jungkatzen, die nächste Ausgabe geht nur über, ja, eben Ernährung zum Beispiel. Und da war ein Artikel drin, was sind die Vor- und Nachteile von Trocken- bzw. Nassfutter, wenn man denn normal kommerzielles Futter füttern möchte. Was kriegt Introcat?
Nass- und Trockenfutter.
Okay, und wieso?
Die Idee ist, dass sie über das Nassfutter mehr Flüssigkeit bekommt und Trockenfutter findet sie einfach geil und ich kann es sehr gut abwiegen und die kriegt bei ihrem Abendessen immer so eine Schnitzeljagd durchs Haus und das geht halt mit Trockenfutter super gut, weil ich das Trockenfutter einfach überall verstecken kann.
Ja, okay, super. Damit hast du schon zwei richtig wichtige Punkte genannt, nämlich natürlich einmal die Wasseraufnahme. Das ist tatsächlich so ein Riesenpunkt, der für Nassfutter spricht in vielen Fällen. Und dann, was den Tieren schmeckt. Und da ist Introcat jetzt aber ein bisschen untypisch. Also die meisten, natürlich gibt es individuelle Vorlieben, aber Nassfutter hat in der Regel einen höheren Fett- und Proteinanteil und damit schmeckt es besser. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass durch die Feuchtigkeit so Geruchs- und Geschmacksmoleküle besser aufgenommen werden. Das heißt, es hat auch wieder einen intensiveren Geschmack, sodass viele Katzen das eigentlich lieber mögen als Trockenfutter. Aber dann ist sie da ein bisschen special. was weiterhin hinzukommt, ist, dass in Nassfuttern ja häufig diese, also es ist ja nicht... Es ist ja keine Suppendiät, sondern es hat ja so eine gelartige Konsistenz. Und die Inhaltsstoffe, die reingegeben werden, um diese Konsistenz zu erreichen, das ist zum Beispiel Gluten oder auch Stärke oder irgendwelches getrocknetes Plasma, die verändern die Zusammensetzung im Futter. Und das kann mitunter dazu führen, dass Selen, Natrium oder Kalium oder insgesamt Elektrolyte weniger gut bioverfügbar sind. Das war mir neu. Und das kann auch dazu führen, dass der Gehalt von bestimmten Aminosäuren sinkt in diesem Futter, die eigentlich gebraucht würden. Dazu kommt, dass es, wenn das Futter fetthaltiger ist, zu einer höheren Gallensäureausschüttung kommt, wenn die Tiere das fressen. Und durch die Feuchtigkeit eben mehr Mikroorganismen vorhanden sind, die mitunter auch Stoffe wieder abbauen. Und jetzt hatten wir uns schon mal über Taurin unterhalten hier an der Stelle. Und das wäre so ein klassischer Faktor, der darin eventuell in geringerem Maße vorhanden ist als in Trockenfutter. Eben weil es nicht so gut dann aufgenommen werden kann und weil es auch, aber auch abgebaut wird. Vorteil ist, dass durch den hohen Wasseranteil von Nassfutter die Tiere insgesamt, also auf die Gewichtseinheit gerechnet, weniger Kalorien aufnehmen. Das klingt ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sagt, es hat mehr Fett und Protein, aber eben wird das durch das Wasser ausgeglichen, sodass Tiere, die Probleme mit dem Gewicht haben, wahrscheinlich mit Nassfutter sich mit weniger Kalorien satt fressen als mit Trockenfutter.
Klar, das macht Sinn, ja.
Normales Trockenfutter, nicht dieses mit viel Fiber.
Flohsamenschalen und so.
Genau.
Und dann, ich frage gleich.
Und dann ist es natürlich so in der Conclusio eine Frage dessen, was für eine Geschichte dieses Tier hat. Natürlich sind Patienten mit so chronischen Blasengeschichten prädestiniert dafür, Nassfutter zu fressen oder auch Patienten, die irgendwie Stomatitis-Probleme haben, also Schmerzen im Maul, ne, da ist es einfacher, das Nassfutter und das weiche Futter aufzunehmen, denen würde man das Trockenfutter ersparen wollen. Währenddessen Patienten mit Zahnproblemen vielleicht eher den Abrieb brauchen also wenn die häufig zu Zahnsteinen neigen, wenn man denen nur Nassfutter gibt, ne, dann werden die Zähne quasi nicht benutzt, das wird ja nur geschlungen und nicht gekaut und dann kann auch kein mechanischer Abrieb stattfinden. Dazu kommt beim Nassfutter noch, dass es, also Trockenfutter ist ja jetzt, die meisten Leute machen es nicht wie ihr und verstecken die einzelnen Kibbles überall in der Wohnung, sondern das steht halt einfach 24/7 ein voller Napf irgendwo in der Wohnung rum. Ja. Bei Nassfutter mache ich das Beutelchen frisch auf und gebe es der Katze eben 1, 2, 3 Mal am Tag, je nachdem, wie ich das handle. Was für Diabetiker besser ist.
Klar, weil dann der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt.
Weil ich das besser handeln kann, wann die Katze ihre Hauptmengen frisst und nicht irgendwie über den Tag ein bisschen. Und ne, die werden ja in der Regel dann seltener gespritzt, nicht wie ein Mensch, der das bei jeder Mahlzeit macht. Und es hat auch weniger Kohlenhydrate in der Regel, das Nassfutter, was auch wieder sich positiv auswirkt auf den Blutzuckerspiegel. Ja, das heißt, long story short, es ist eine Frage von der gesundheitlichen Geschichte vom Tier und im Zusammenspiel mit den Vorlieben, was sie mögen. Ich meine, wie viele Leute kennen wir, die kilometerweit extra zu einem Supermarkt fahren, weil die Katze nur diesen einen Thunfisch frisst?
Ja.
Ja, und dann spielen da natürlich viele Faktoren rein, die am Ende zu einer Entscheidung führen, eventuell schon auch ein bisschen der Preis, ne? Nassfutterfütterung ist teurer als Trockenfutter. So, was wolltest du dazu sagen?
Ich wollte fragen, also kurze Vorgeschichte, als wir IntroCat bekommen haben, kam sie ja irgendwie, die ist ja ursprünglich aus Spanien, dann Tierschutz, dann bei Leuten gewohnt, auf der Straße gelebt, weil die Besitzerin gestorben ist, bla bla bla. Die war halt eine fertige Katze so von irgendwie 6, 7 Jahren. Und als wir sie bekommen haben, dachte ich, ich bin ein vorbildlicher Tierarzt und habe ihr das beste Katzenfutter, das man so bekommen kann, irgendwie gekauft. Und das hat sie einfach nicht gegessen. Und ich habe damals mit der Frau Dr. Kuhne von der Uni Gießen gesprochen, Verhaltenstherapeutin, und die meinte, ja, kein Problem, bietet halt nur das an, weil die Katze wird nicht freiwillig verhungern. Und die war zu dem Zeitpunkt halt Wohnungskatze für die ersten paar Wochen. Und die wird nicht verhungern, die wird irgendwann dann dran gehen. Davon wusste IntroCat nichts. Sie hat halt einfach 3 Tage nichts gefressen. Nichts. Und dann habe ich aufgegeben und habe ihr abends an Tag 3, weil mir das zu leid tat, habe ich ihr andere Sachen angeboten. Und seitdem frisst sie Schäber. Es ist halt nicht so das beste Nassfutter. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ist auch nicht so optimal gut. Aber sie frisst halt nichts anderes. Und was der Trick, den ich damals aus der Klinik halt kannte, war, wenn Katzen nicht so richtig Bock haben zu essen, dass man dann das Nassfutter so ein bisschen warm macht. Ja. So kurz mal in die Mikrowelle so ein bisschen anwärmt, dass es halt nicht heiß ist, aber dass es so die 37 besser Grad riecht. Einer toten Maus hat. Ne? Ja, und besser riecht, genau. Stand da zufällig bei dir irgendwas, ob das positive oder negative Auswirkungen auf die Nährstoffzusammensetzung oder Bakterien oder so hat?
Das stand da nicht. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich behaupten, nein, weil wenn du es kurz vorher vor dem Verfüttern machst, ist da ja quasi keine Zeit für ein Bacterial Overgrowth. Und ja, ne? Also im Zweifel würde ich mir das auch wieder darüber erklären, dass eben durch die erhöhte Feuchtigkeit, die dann austritt, das besser riecht und besser schmeckt und die Tiere es deswegen nehmen. Und zudem ist vielleicht auch ein bisschen cooles, warmes Futter zu fressen.
Ja, ja. Das angenehm warme Mundgefühl einer toten Maus. Wie schön. Ja, okay, alles klar. Das ist interessant.
Ja, also ist eigentlich die hat euch schon gut im Griff.
Ja, die sowieso. Also ja, aber ich habe ihr dann immerhin sehr, sehr gutes Diät-Trockenfutter untergejubelt, das sie jetzt nimmt, weil es so schön knackt, nehme ich an. Also ist die Kombi gar nicht so verkehrt wahrscheinlich, oder?
Nö, das klingt doch ganz vernünftig. Und das mit dem Verstecken macht ihr als Beschäftigungstherapie oder weil sie ein bisschen zu Übergewicht neigt?
Beides. Anfangs, weil sie übergewichtig war, weil wir sie ein bisschen wir hatten ihr einfach zu viel gegeben. Und jetzt mittlerweile aber, weil es ihr Bock macht. Also sie findet es halt spannend und es wird jeden Tag irgendwie ein bisschen anders versteckt. Dann muss sie halt auf irgendwelche Schränke klettern und sich das dann da suchen auf der Terrasse irgendwie unter irgendwelche Blumenkübel oder so. Und das ist halt, also sie findet das entertaining. So. Ja. Deshalb machen wir das.
Habt ihr auch diese Bälle, wo man das reinfüllen kann und dann die dann immer nur so ein oder zwei Kibbles rausgeben, so, die sie durch die Wohnung schieben muss, bis sie...
Ja.
Ja? Naja, sehr cool.
Und was ich auch ganz cool finde, ist so ein Turm. Da kippst du oben das Trockenfutter rein und der hat so verschiedene Ebenen mit so Zugangslöchern. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist nur, dass man die, also es ist halt so ein Plastikding, damit du es gut abspülen kannst, macht ja auch Sinn. Aber die Gusskanten, die Gussgeräte sind relativ scharf gewesen. Und sie hatte da am Anfang tatsächlich so, keine Verletzung, aber so ein bisschen Abrieb an den Pfoten. Und dann musste ich da nachschleifen. Seitdem ist es aber beliebt und ganz cool, so ein Futterturm. Und das ist halt spottbillig und hält und macht der Katze Spaß und sorgt dafür, dass sie halt nicht alles so krass runterschlingen. Also ich kann das nur empfehlen.
Sehr verantwortungsvolle Katzeneltern.
Ne? Man bemüht sich. Ja, cool. Okay. Haben wir heute viel über Ernährung gelernt.
Ja. Hat doch wieder ganz gut gepasst.
Perfekt. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen.
Das machen wir.
Bis dahin. Viel Spaß.
Mach's gut. Ciao, Karin.
Ciao. Vielen Dank nochmal an Lisa für die Zuschrift. Wenn ihr auch so cool sein wollt wie Lisa, dann schreibt uns doch eine E-Mail an breakingbad@gmail.com oder ihr schreibt mir bei Instagram eine Nachricht @der YouTube-Tierarzt. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß!